Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der wahlweise als 68er-Legende oder als 68er-Ikone bezeichnet wird. Guten Morgen und herzlich willkommen, Rainer Langhans. Wir kennen uns schon viele Jahre, wir haben viele Sendungen zusammen gemacht, von daher duzen wir uns. Darf ich dich fragen, nachdem du vor ein paar Wochen deine Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht hast, wie es dir aktuell geht?
Sehr gut.
Was heißt sehr gut?
Ich fühle mich gesünder werdend eigentlich und nicht etwa sterbend. Aber vielleicht ist das die Angstblüte vor dem Tod. Ich weiß es ja nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich besser fühle und dieses auch als ein Geschenk ansehe, dass ich über den Krebs nochmal mir, ich sage immer meinem Meister natürlich, dann näher kommen kann.
Das ist ein bisschen von außen betrachtet verwunderlich insofern, als dieser Prostatakrebs, den du abbekommen hast, ein sehr aggressiver ist, der, glaube ich, auch schon gestreut hat. Wohin?
Naja, ein paar Metastasen halt, hier Schlüsselbein, hier Rippen, glaube ich, dann unten natürlich, ja, Lumbalbereich, das ist hier da hinten am Rückgrat etwas, wo ich schon mal OP hatte. An so ein paar Stellen, ja, ich habe das gesehen, wir haben uns kennengemacht.
Hast du Schmerzen? Bist du gehandicapt?
Überhaupt keine.
Kriegst du irgendeine Form von...
Vor allem, es geht mir sogar insofern sehr viel besser, als ich jetzt mit dieser Hormontherapie, die ich mache, eben jetzt weniger Probleme habe, Wasser zu lassen, was ich vorher natürlich hatte, so üblicherweise. Und das fühlt sich sehr gut an.
Hormontherapie bedeutet, da kriegst du, glaube ich, Östrogen in relativ großer Dosierung.
Aggressiver Krebs in ein bisschen verlangsamen. Mit Hormontherapie geht das. Das ist chemische Kastration. Nicht? Dein ganzer Testosteron-Geschichte wird fast auf null runtergefahren. Und deine Libido geht weg und so weiter. Was für mich alles kein Problem ist, weil ich das sowieso schon vorher alles freiwillig und gerne gemacht habe. Mein sehr, sehr hoher PSA-Wert, nennt sich das dann, ist schon erheblich runtergegangen. Und das ist jetzt eine 3-Monats-Spritze erstmal. Wir hoffen, dass er natürlich noch weiter runtergeht.
Hat man dir auch klassische schulmedizinische Geschichten vorgeschlagen? Chemo oder Bestrahlung oder sowas?
Ja, die haben mir das alles vorgeschlagen. Und ich habe mich dann dafür entschieden, diese einfache Hormontherapie erstmal zu machen und zu gucken, ob wir damit die Aggressivität und damit dieses Streuen dieses Krebses eben herausbekommen.
Das
und
klingt, wenn ich das sagen darf, so, als hättest du mit dem Leben noch nicht abgeschlossen, sondern guckst im Rahmen dessen, was möglich ist, noch möglichst lange und möglichst gut zu leben.
Die Medizin kann mich eh nicht heilen. Die haben mir das klar gesagt, finde ich auch richtig. Wir können dich nur palliativ noch begleiten. Finde ich sehr gut, weil ich habe ja gar keine Angst vorm Sterben, in dem Sinne nur vor einem schmerzlichen Sterben. Das habe ich bei Jutta Winkelmann gesehen, wie furchtbar das eben sein kann, und habe sie da auch begleitet, und das hat mir schon was gezeigt. Aber dann haben die gesagt, naja, wir können eben, wie gesagt, das palliativ machen, und da habe ich gesagt, okay, das ist gut, weil ich möchte schön sterben. Ja, schöner sterben, darum geht's. Aber wann? Das ist mir offen gestanden wurscht, weil ich weiß, dass ich das ohnehin nicht in den Griff bekommen kann. Das ist, weiß ich nicht, meinem Meister überlassen oder wie auch immer. Nur, ich möchte es schön tun. Deswegen übe ich ja schon seit Jahrzehnten eben sterben. Und ich glaube, da bin ich schon auf einem guten Weg, obwohl allzu viel habe ich natürlich noch nicht erreicht.
Rainer Langhans, ein Mann, bei dem ganz viele immer bestimmte Bilder im Kopf haben. Da gibt's diesen 68er, der mit dieser unfassbar schönen Uschi Obermeier das erste Pop-Duo in der Geschichte der Bundesrepublik gebildet hat. Apropos Uschi Obermeier, gibt es noch einen Kontakt oder seid ihr komplett auseinander?
Erstmal komplett auseinander.
Weil sie es so wollte oder weil du es so willst?
Sie wollte es so und sie will es auch so, weil sie mich unerträglich findet und da ziemlich massiv auch darauf Einfluss nimmt, dass das eben alle so sehen.
Man muss natürlich auch dazu sagen, euer Leben ist natürlich in komplett verschiedene Richtungen gedriftet. Also sie ist nach Amerika, sie war dann mit einem Typen zusammen, der auf St. Pauli eine gewisse Rolle gespielt hat, ist in den USA geblieben. Du bist einen sehr viel spirituelleren Weg gegangen. Von daher könnte es von außen betrachtet ja ganz logisch sein, dass da nichts mehr zusammengeht.
Ja, so ist es. Ich meine, ich hätte es gerne gehabt, dass sie ein bisschen mehr versteht von dem, was ich da versuche und so weiter. Sie hat dann immer zu mir gesagt, nee, auf keinen Fall. Ich möchte in dieser Welt eine Prinzessin sein, ein Glückskind sein, das bin ich nämlich auch, und im weichen Sand liegen und mit schönen Männern eben irgendwie mich wohlfühlen und Sexualität. Und du willst bloß sterben.
Sie hat ja vor ein paar Jahren ihre Autobiografie veröffentlicht. Wir hatten sie damals auch in der Sendung. Und sie hat sich über dich insofern ein bisschen abfällig geäußert, als sie, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, du seist damals kein guter Liebhaber gewesen. Hat dich das getroffen?
Nein, weil ich weiß es ja besser und ich verstehe sie in gewisser Weise auch. Eine Frau, die mit dieser Sexualität so viel angefangen hat, muss empört sein, wenn ein Mann sagt, das bringt nichts. Das können Frauen auch nicht verzeihen, das sind die böse.
Wobei in eurer Verbindung damals, Ende der 60er Jahre, sind ja auch Dinge passiert, die von heute aus betrachtet ganz, ganz absurd und fast merkwürdig sind. Also ich weiß, du hast mir das in der früheren Sendung mal erzählt, du hast sie mal in Stuttgart ins Schlossgartenhotel gefahren mit irgendwas nicht mehr, VW Käfer, 2CV.
Nein, wir hatten einen schönen alten BMW.
Auch gut.
V8, toll.
Und du hast sie dort an der Pforte abgeliefert, wissend, dass sie die Nacht mit Mick Jagger verbringen wird. Ja. Keine Eifersucht. Kein komisches Gefühl.
Ich hatte am Anfang damals mit Jimi Hendrix davor nicht, hatte ich natürlich schon überlegt, ja, ich wusste, dass sie so ist. Und ich habe auch gesagt, klar, ist doch schön. Das einzige Problem, das nennt man halt Eifersucht, ist, dass ich dann dachte, vielleicht kommt sie nicht mehr zurück. Mhm. Ist sie aber immer wieder. Und deswegen war ich da im Fall von Mick Jagger, der dann später war, nicht mehr besorgt, weil ich schon 68 erlebt habe, dass es viel mehr gibt als dieses sexuelle Zeug und dass das sexuelle Zeug gar nichts bringt in dem Sinne. Das wusste sie aber nicht. Und da haben wir uns eben grundsätzlich unterschieden.
Und das konntest du ihr auch nicht vermitteln?
Ich habe es natürlich versucht, aber ich konnte es nicht, offensichtlich nicht. Und sie hat dann eben gesagt, das ist das Größte. Wieso bist du so verklemmt, nicht?
Ja.
Und empfindest das nicht auch so wie ich?
Gleichwohl hat sie dir in diesem Jahr zum 80. Geburtstag gratuliert.
Das, zu meinem Erstaunen, hat sie tatsächlich getan.
Hat es dich gefreut?
Ja, natürlich.
Vor mehr als 50 Jahren, also mit anderen Worten, wir reden in historischen Dimensionen, vor mehr als 50 Jahren Mitbegründer der Kommune 1. Das war in Berlin. Das war sozusagen die Urform dessen, was man später Wohngemeinschaft genannt hat. Freies Leben, Selbstverwirklichung. Gleichwohl gab es Frauen, die dort gewohnt haben, die gesagt haben im Rückblick, es war dreckig, es war laut und eine Privatsphäre hatten wir nicht. Korrekt?
Ja, klar.
Hat dich damals irgendwas daran gestört? Oder war es für dich einfach ein schönes Experiment, zu gucken, in welche Richtung das jetzt laufen wird?
Wir wollten leben, überleben. Auch den Faschismus, den wir von unseren Eltern ja mitbekommen hatten, nicht? Wir wussten ganz genau, wir sind genau solche Faschisten, solche Massenmörder, wie sie es waren, wenn wir nicht was dagegen unternehmen. Und in der Kommune haben wir es tatsächlich geschafft, da ein bisschen drüber rauszugucken und haben dann gesehen, Kommune, also ein Zusammensein, nicht Zweierbeziehung wohlgemerkt, die gab es in der Kommune nicht, ein Zusammensein von Menschen, die sich mögen und nach innen gehen und darüber sich austauschen, das ist nämlich eigentlich Kommune, das ist das, was uns alle überleben lässt.
Ja.
Wir haben es heute, die Jungen leben in Communities, nicht in Ehen.
Ja. Das hört sich heute irgendwie ganz nett und völlig harmlos an, aber damals hattet ihr ja eine Armada an Leuten, die das alles ganz grässlich fanden, die Politiker, die Polizei, die Justiz, die Eltern, die Großeltern. War das eine Form von Feindseligkeit, die ihr damals möglicherweise auch unterschätzt habt?
Wir dachten natürlich, Leute, es geht, man kann richtig leben, also macht das doch auch. Und dann haben die alle gesagt, ihr spinnt ja wohl, wir knallen euch ab, wenn ihr hier weiter mit diesem Quatsch macht, nicht? Und so weiter. Wir sind ja wirklich auch massiv da angegriffen worden. Das waren nicht nur ein paar Shitstorms, sondern das waren wirklich tätliche Angriffe, nicht? Polizei groß aufgerüstet, nicht? Mit Schnauze, wir machen euch fertig, wir können das, nicht? Wir sind ja Weltkriegs II erfahren. Nee, Das war uns dann ziemlich schnell klar. Aber wir haben sie nicht deswegen gehasst. Wir haben nur gesehen, sie können es einfach noch nicht. Und sind dann so ungefähr abgetaucht und haben, ich jedenfalls, haben das versucht, eben ohne sie weiterzumachen. Meine ganzen anderen Leute nicht. Die sind dann zum großen Teil Terroristen geworden, haben sich dagegen gewehrt, nicht? Und ich war eigentlich der Einzige von diesen aktiveren Leuten, der gesagt hat, auf keinen Fall Krieg. Mann, das haben wir doch verstanden. Ja. Krieg geht nie, nichts. Liebe statt Krieg.
Was aber tragischerweise in deinem Fall dazu geführt hat, dass die Leute, die auch gewalttätig geworden sind, die kriminell geworden sind, dich dann in Folge immer als einen Verräter an der gemeinsamen Sache bezeichnet.
Genau.
Hat dir das was ausgemacht oder macht dir das heute
noch
was aus?
Das hat mir sehr viel ausgemacht und ich bin damals auch fast daran gestorben, so ungefähr. Weil wenn du mit einem Schlag, so ziemlich mit einem Schlag, alle deine geliebten Menschen, mit denen du die fantastischen Erfahrungen gemacht hast, mehr als mit Uschi Obermeier zum Beispiel, verlierst, dann erschüttert dich das schon. Also dann bist du eigentlich fast tot. Also ich war da auch im Sterben. Bei mir war es eine Krankheit. Ich habe mich jetzt nicht von Polizisten erschießen lassen, weil ich wollte keinen Krieg. Ich bin, bilde ich mir ein, so ziemlich der Einzige, der das so gemacht hat und auch deswegen sich heute noch mehr als 68er fühlt denn je.
Wobei dein Weg, wenn ich das sagen darf, so ungewöhnlich war, dass er als Blaupause für eine Gesellschaft eher nicht gelten kann.
Wir werden sehen. Corona, da werdet ihr sehen, dass trotz eures Widerstandes gegen eine solche Möglichkeit eben ihr dahin gehen müsst. Wir werden es sehen. Ich bin da zuversichtlich, weil was ich erlebt habe, werdet ihr auch noch erleben.
Es gibt diese Rubrik, was wäre wenn, wenn wir das jetzt versuchen mit Namen zu füllen und anfangen mit Dieter Kunzelmann. Wie du damals in der Kommune 1 in Berlin, einer, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist mit dem Satz, was interessiert mich der Krieg in Vietnam, wenn ich Orgasmusschwierigkeiten habe. Auch einer, der mit dir gebrochen hat und wo es nie mehr eine Verständigung gegeben hat?
Ja, leider.
Erklärung?
Ich würde halt sagen, dass Dieter eben nicht weiter gesucht hat, indem er wieder zum Beispiel in diesen Krieg einstieg, nicht, den die Gesellschaft uns allerdings sehr schön anbot. Nicht? Er wurde dann auch ein sogenannter Terrorist, ein Antisemit oder was weiß ich alles. Das ist das, wenn du wieder in den Körper zurücksackst, in den Alten, was dann eben bei den einzelnen Leuten jeweils psychologisch dann rauskommt.
Dieser Dieter Kunzelmann ist vor 2,5 Jahren in Berlin gestorben. Nach allem, was man hört, sehr einsam und auch sehr verarmt. Tut er dir im Rückblick leid?
Nein, weil er wollte das so. Und er ist jemand, der eben dieses sogenannte Subversive eben immer gesucht hat, nachdem er hier offiziell in dieser Gesellschaft nichts mehr ausrichten konnte. Nicht? Ja.
Tut dir jemand wie Fritz Teufel leid, zu dem du, glaube ich, auch emotional ein anderes und innigeres Verhältnis hattest, der ja auch viele Jahre im Knast war, dann ein paar Jahre in Berlin als Fahrradkurier gearbeitet hat, an Parkinson erkrankt ist und dann auch unter nicht sehr schönen Bedingungen seine letzten Jahre verbracht hat?
Nein, weil ich glaube, dass sie, und ich respektiere das durchaus, einen anderen Weg eben mit diesen Erfahrungen oder aus diesen Erfahrungen heraus eben dann gewählt haben. Und der war dann eben so, nicht? Und ich habe das anders gemacht und bin noch am Leben sogar, trotz Krebs sogar, als jemand, der weiter gesucht hat, der weiter das aufsuchen konnte und tatsächlich damit auch ein Stück weit verrückter oder weiter 68-mäßig eben unterwegs ist. Damals schien das ja alles unwiderruflich weg zu sein. Und sogar diese Leute sagen, sowas wird es nie wieder geben. Quatsch, wieso?
Aber Rainer, wenn wir jetzt über Teufel, über Kunzelmann gesprochen haben, wir könnten es erweitern. Maler, den hast du schon genannt, Bommi Baumann. Steht dann unterm Strich letztlich dann doch auch so viele Jahre danach eine große Sprachlosigkeit?
Selbstverständlich. Was war denn das überhaupt für eine Erfahrung? Was wollte die von uns? Nicht, das sind wir jetzt bei Corona übrigens auch rauszufinden dabei. Das haben wir ja nie gewusst. Und hinterher auch nicht rausgefunden. Ich bilde mir heute ein, ich wüsste es in etwa, versuche auch, habe auch versucht, mit meinen Leuten darüber zu reden. Geht nicht. Ich bin dann als Faschist natürlich bezeichnet worden und so weiter. Na, dann halte ich lieber den Mund und irgendwann werden wir uns weiter darüber unterhalten. Und ich denke, Corona und vor allem das Internet sind Hilfsmittel, damit wir da ein Stück weit in diese Richtung gehen. Insofern bin ich zuversichtlich, aber wann das sein wird, wie viel Zeit noch, das weiß ich nicht.
Unser Gast ist Rainer Langhans, Ikone, Legende, Kultfigur der 68er-Bewegung, in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden und dann, du hast es öffentlich gemacht, die Diagnose Prostatakrebs. Mit anderen Worten, für dein Leben hat sich Frage, wie viel jetzt auch verändert?
Eigentlich wenig, weil ich lebe schon die ganze Zeit so, wie es jetzt Corona von euch allen verlangt. Sehr zurückgezogen in gewisser Weise. Ich gehe häufiger nach innen, so gut ich kann, übe Sterben und so weiter. Der Krebs ist natürlich eine schärfere Nummer. Also da muss man natürlich mehr überlegen. Und normalerweise bietet sich der Krebs als böser Feind an, der dich in Kürze, anders als Corona, wirklich umbringt.
Den man bekämpfen sollte oder bekämpfen müsste. Machst du aber nicht.
Und da war ich jetzt gefordert, natürlich zu überlegen, wie gehe ich damit um, mit dieser Herausforderung, mit diesem bösen Feind. Und da habe ich mich eben dann sofort eigentlich dafür entschieden zu sagen, nein, das ist kein Feind, ich werde ihn lieben, ich werde ihn umarmen, ich bin dankbar dafür und ich werde erforschen, was er mir bringt und gibt. Und dabei bin ich und das ist sehr gut und ich fühle mich dabei sehr, sehr gut.
Du hast einen Lebensweg gewählt, der in unserer Gesellschaft ungewöhnlich ist, exotisch ist. Du bist nie einer klassischen Erwerbsarbeit nachgegangen. Du hast keine Familie gegründet. Du hast auch keine Kinder in die Welt gesetzt. Eine Lebensentscheidung, die auch im Rückblick für dich so gut und richtig ist?
100%. Ich lebe in dieser kleinen Kommune jetzt mit 3 Frauen nur noch. Eine ist gegangen. Und
Jutta Winkelmann.
Das ist einfach die beste Lebensform. Nicht?
Ihr habt das Ding Harem genannt, aber die Realität auch in diesem Harem sah nicht so aus, dass du dir jeden Abend eine andere Frau mit aufs Zimmer genommen hast, sondern das war eine eher spirituelle Veranstaltung.
Absolut.
Bis heute?
Bis heute.
Und bis heute anstrengend?
In gewisser Weise ja, weil ein Weg nach innen ist immer anstrengend. Und wenn man sich darüber austauscht, bekommt man einiges davon den anderen auch mit.
Ich kann mich erinnern, wir haben vor Jahren mal eine Sendung gemacht, haben uns da eingehender über diesen Harem in Anführungsstrichen unterhalten. Und ich hatte so, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, hinterher das Gefühl, es ist höllisch anstrengend.
Ja, ist es.
Ja.
Aber das ist gut, weil wenn du nicht wirklich an dir arbeitest, wirst du nichts erreichen. Und wir wollten aus irgendwelchen Gründen, die natürlich keiner kennt, wollten wir alle irgendwie was erreichen in der Richtung und haben das und tun das bis heute eben dort versucht. Und das ist gut. Ich meine, klar, die Frauen klagen zum Teil und so weiter, weil es so schwierig ist, weil es immer weitergeht und so weiter. Aber andererseits wollen sie es doch.
Habt ihr eigentlich dieses Eifersuchtsthema jetzt mal in den Griff gekriegt? Was ja immer latent hinter allem stand, ja?
Ja. Natürlich. Das ist immer noch irgendwie da. Das ist jetzt natürlich nicht mehr körperlich, sondern geistig dann vor allem. Aber natürlich, das ist immer noch und so weiter. Also auf Deutsch, die Arbeit hält an und ist insofern auch anstrengend. Ja. Weil das kannst du nicht so einfach verabschieden.
Aber da gibt es ja auch keine Lösung für. Man kann ja nicht sagen, wir beschließen jetzt nicht mehr eifersüchtig zu sein.
Naja, es gibt schon eine Lösung. Es gibt die Lösung, dass du dich wirklich liebst. Und nicht nur deinen Körper und damit diese Eifersuchtsgeschichten einlädst. Nicht?
Kann man diese anstrengende Unternehmung, der Chef eines, in Anführungsstrichen, Harems zu sein, nur dann auf die Reihe kriegen, wenn man, wie du, eine Rückzugsmöglichkeit hat, nämlich seine eigene Wohnung hat und die Tür hinter sich zumachen kann?
Wir sind nie richtig zusammengezogen, das stimmt, ja.
Wir leben nun in einer Welt des Kapitalismus, in einer Welt, in der Konsum eine immense Rolle spielt. Ein bisschen in Frage gestellt, jetzt vielleicht in Zeiten von Corona. Du bist auch diesbezüglich immer den komplett anderen Weg gegangen, also eine sehr kleine Wohnung.
Ich bin arm.
Bitte?
Ich bin arm und ich will es sein.
Du bist arm, das heißt, du hast lange Sozialhilfe bekommen?
Nein, nie.
Nie? Du kriegst
einmal,
jetzt.
Doch einmal, als ich so schwer krank war, da haben die mir ein bisschen geben müssen, weil ich das einfach nicht bezahlen konnte.
Aha.
Diese OP, die Rücken-OP, nicht? Das war damals okay. Bandscheibe, das konnte ich nicht bezahlen.
Du kriegst jetzt Rente? Wie viel, wenn ich fragen darf?
250.
Aber damit kann man ja nicht eine Wohnung bezahlen
und
leben.
Ein bisschen lasse ich mir noch immer wieder, wie nennt sich das immer, Aufwandsentschädigungen für gelegentliche Gespräche mit mehr Menschen.
Genau, wie jetzt auch in unserem Fall. Zahlen wir eine kleine Aufwandsentschädigung. Mit dieser Art bist du durchs Leben gekommen?
Das geht bisher, ja. Erstaunlicherweise ja. Alle Leute sagen, geht doch gar nicht und so weiter. Aber es geht tatsächlich und ich staune auch darüber. Und jetzt übrigens bei Corona viel besser als vorher, weil ich ja nichts tun kann jetzt und dafür eine gewisse Unterstützung vom Staat bekomme, so nach dem Motto Ausfallhonorar, nicht, weil ihr ja nicht dürft, nicht?
Also du gibst kein Geld für Klamotten aus, du gibst wenig Geld aus, denke ich jetzt mal, für Essen, für Nahrung. Alkohol null vermutlich. Also jetzt trinkst du beispielsweise eine Tasse warmes Wasser. Schmeckt das?
Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist sehr gut.
Kein Alkohol, keine Drogen?
Kein Kaffee, nichts.
Wann hast du den letzten Joint geraucht?
1972, 73, so in dem Dreh.
Letzter LSD-Trip, auch in der Größenordnung.
Auch, ja.
Und danach nie mehr das Bedürfnis gehabt, wieder solche Flashs und solche Kicks zu bekommen?
Du kriegst so viel mehr, wenn du das ganz anders versuchst. Mit wirklichem nach innen gehen und weitergehen, als diese ganzen Drogen es vermögen. Das ist so viel besser und so viel mehr. Aber ich kann es dir nicht beschreiben, weil es ist unbeschreiblich.
Aber wie schafft man das, so nach innen zu gehen, dass das einem mehr bringt?
Das ist die große Frage, das große Problem. Nicht jetzt, was ihr auch alle mit Corona habt, da müsst ihr ja auch alle nach innen gehen, weil ihr nicht mehr draußen dürft. Ja, wie macht man das?
Meditieren?
Ja, ich habe eben dann das große Glück gehabt, einem, wie ich meine, vollkommenen Meister zu begegnen, so einer Figur wie Jesus es war oder Buddha. Der hilft mir dabei.
Ein lebender Mensch?
Ein lebender Meister. Jetzt ist er aber lange natürlich aus dem Körper raus. Jetzt ist er nur noch innen für mich erreichbar.
Das heißt, er lebt nicht mehr. Und er war auch nicht in Deutschland, der hat in Indien vermutlich gelebt. Ja. Wie bist du auf den gekommen damals?
Durch ein Buch, in dem Dinge standen, aufgrund deren ich endlich verstand, was 68 war. Wir wussten das ja nicht. Wir haben es ja rauszufinden versucht und haben es nicht rausgefunden. Und da verstand ich das und vor allem und noch viel mehr das, was auch alle versucht haben, wie man wieder dahin kommt, wenn es uns denn jetzt plötzlich da rausgekickt hat. Als ich das las, da dachte ich, wow, geht also, so geht's. Ich bin gar nicht mal nach Indien gefahren übrigens, sondern der hat eine Weltreise gemacht. Da habe ich ihn dann auch in Körper, also im Körper gesehen und konnte nur sagen, jawohl, das ist es nicht.
Rainer Langhans, die vielleicht schillerndste Figur der deutschen Studentenbewegung, 68er-Legende, ein Mann, der vor ein paar Jahren etwas gemacht hat, wo viele gedacht haben, jetzt ist er komplett verrückt geworden. Du bist ins RTL-Dschungelcamp. War das einer der größten Fehler im Rückblick deines Lebens?
Im Gegenteil, ich fand das sehr, sehr gut. Erstens mal persönlich, weil es tatsächlich das, was ich schon ahnte, eben dann war, nämlich eine Kommune-Erfahrung. Ganz genau wie in der Kommune auch.
Zu Bedingungen des Privatfernsehens.
Aber im Privatfernsehen und damit eine öffentliche Veranstaltung. Wir wollten ja auch als Kommune, wir haben ja unsere Privatsphäre aufgelöst, waren ja auch immer öffentlich damals mit den damaligen Mitteln.
Und du hast Uschi Obermeier damals auch für ein paar hundert D-Mark an den Stern verkauft.
Ja, die Leute nannten das dann Manager. Du bist ein Manager von Uschi Obermeier. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil wir wollten das so und das war okay. Und damals hat man eben, wie immer, für Sex und für schöne Frauen eben viel Geld ausgegeben.
Bezahlt, klar.
Haben wir dann genommen, natürlich.
Du hast 50.000 Euro gekriegt. Jedenfalls habe ich das irgendwo im Netz gelesen.
Ja.
Darf ich fragen, was du mit der Kohle gemacht hast?
Ja, das war überraschend für mich, weil ich habe noch nie so viel Geld gesehen und gehabt und so weiter. Und habe dann mich sehr angestrengt, das wieder loszuwerden, weil ich weiß, Geld ist einfach nur Scheiße. Du kannst mit Geld nur Mist bauen. Nicht? Und habe dann lange überlegt, habe das auch öffentlich gesagt, was soll ich damit machen? Ich will es nicht haben. Und dann kamen die Leute natürlich an Tierrettung oder gib's mir und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist alles mir zu materiell. Und dann bin ich drauf gekommen, ich gebe es ins Internet. Ich verbrenne es im Internet, weil das Internet für mich eben diese 68er Zukunft, für alle übrigens zugänglich, nicht? Weil du vorhin sagtest, das ist auch unmöglich, sowas, was du da probiert hast. Das Internet macht es möglich und ich habe dann damals gesagt, okay, gebe ich es ins Internet. Sprich, in diesem Fall Assange, großen Teil. Ich fand das wichtig und ich finde, dass das auch gut war und ich bereue es nicht. Und ich lebe jetzt wieder so arm wie vorher. Und das ist gut. Von der Hand in den Mund. Nicht?
Was war die schrecklichste Erfahrung für dich in diesem Dschungelcamp? Oder die ekelhafteste Erfahrung?
Ich war da unter, weiß ich nicht, 30.000 Kakerlaken begraben. Aber das war eigentlich auch kein Problem, weil, mein Gott.
Du bist einfach
ich habe ja nichts gegen die Tierchen immer. Und die hatten deswegen auch nichts groß gegen mich.
Keine schlimmen Erfahrungen?
Nein.
Schöne Erfahrungen?
Schöne Erfahrungen.
Zum Beispiel?
Ja, das war natürlich schön dann, als ich da raus war, dann auch da an dieser Golden Coast, schöne Gegend, Sandstrand und so weiter, da bin ich dann geschwommen und so weiter. Das war sehr schön. Und dann auch mit den anderen Leuten zu kommunizieren. Ich habe bedauert, dass es nicht mehr war, aber bitte. Ich habe das sehr genossen dann. Das war schon mühsam natürlich, diese komische Reis- und Bodengeschichte, bei der man so massiv abnimmt, weil man eigentlich fast verhungert dabei. Ja. Das ist auch das Schwierigste übrigens, dieses Hungern müssen. Ja.
Wer war damals mit dir im Dschungelcamp? Mathieu Carrière, der Schauspieler?
Mathieu Carrière, ja.
Ein Ex-Playmate und ein Hochzeitsplaner.
Der Hochzeitsplaner flog gleich raus und diese komische Sarah, die blieb länger drin und war auch höchst unterhalten für die meisten Leute. Aber
und Mathieu Carrière?
Mathieu Carrière, ja, eingartig. Ich fand immer, dass er so zwei Gesichter hat. Nicht? Das eine Gesicht sehr schön, sehr klug und das andere Gesicht doch dann sehr massiv dann eben gegen Menschen vorgehend, die irgendwie ihm nicht so recht verständlich sind. Nicht?
Mhm. Würdest du es nochmal machen?
Ja, warum nicht?
Wenn wir die Bilanz von 68 ziehen, dass Männer und Frauen offenkundig anders heute miteinander umgehen, als es vor 68 der Fall war, würdest du sagen, das ist eins der großen Verdienste dieser 68er-Bewegung?
Ja, noch viel mehr, nicht? Die ganze Welt ist schon anders, natürlich primär kulturell. Wir wollten das ja gar nicht, nicht? Wir wollten ja politische Veränderungen. Ja. Aber diese Bewusstseinsveränderung, gerade zwischen den Geschlechtern und so weiter, ja, das ist alles dadurch eben eingetreten und das ist natürlich sehr gut, aber bis heute haben wir auch große Schwierigkeiten damit, nicht? MeToo und so weiter, dieses ganze feministische Zeug, nicht? Also wir sind da ja noch nicht durch, aber wir sind meiner Ansicht nach da auf einem guten Weg. Und welcher Weg ist das? Ja. Eigentlich in eine sexlose Gesellschaft, nicht? Wie wir damals gleich gesehen haben. Denn diese ganzen Queer-Kram und so weiter, das schafft alles die klassische Sexualität
natürlich ab. Wobei, wenn wir aktuell ins Internet gehen, sind wir eigentlich auf dem Weg in eine pornografische Gesellschaft.
Nur Bilder. Ist alles virtualisiert, nicht? Ja gut, da toben die Leute noch ein bisschen rum, aber man muss doch sehen, dass das Körperliche damit auch verschwindet, nicht?
Was bleibt noch von 68, dass der Marsch durch die Institution ein Stück weit ja auch funktioniert hat?
Ich finde nicht. Gutes Beispiel Joschka Fischer. Hat das gemacht, ich respektiere das auch, finde das auch sehr gut, dass er das uns allen gezeigt hat, was dabei rauskommt, wenn man den Marsch durch die äußeren Institutionen macht. Ich bin mehr für den Marsch durch die eigenen inneren Institutionen, da kommt was raus, aber durch die äußeren eigenen nicht. Guckt euch Fischer an.
Dann die Überwindung von Krieg und Gewalt, das habt ihr euch damals auch auf die Fahnen geschrieben und seid letztlich, würde ich so sagen, komplett gescheitert, korrekt? Ja. Warum?
Dass wir nochmal richtig rein müssen, das immerhin hat 68 erzeugt. Deswegen sagen auch meine Leute da, meine Ex-Genossen, eben, ist ja alles nur viel schlimmer geworden, wir sind dran schuld und so weiter. Stimmt in gewisser Weise, aber wenn man das nicht versteht, dass eine wirkliche Therapie, also ein Herauskommen aus dieser schlechten alten Welt, nur dadurch geht, dass man nochmal richtig reingeht und dann wirklich sich durcharbeitet, nicht? Ins Draußen, in eine bessere Welt und so weiter. Dann wird man eben sagen, Mann, ihr habt diesen ganzen Faschismus eigentlich erst hervorgebracht, nicht? Oder Krieg. Seitdem gibt's ja viel mehr Krieg, nicht? Für Tobekapitalismus und so weiter. Corona gibt uns jetzt nochmal einen Schubs. Wir werden da rauskommen.
Du hast vorhin gesagt, sinngemäß, du würdest eigentlich, was dein Leben angeht, alles nochmal so machen, im Wesentlichen, wie du es gemacht hast. Du bist mit dir komplett im Reinen?
Komplett noch nicht, weil ich gehe noch zu wenig nach innen und das nehme ich mir in gewisser Weise auch übel. Aber was diese äußeren Dinge angeht, ja.
Du lebst jetzt mit diesem Prostatakrebs, der schon gestreut hat. Mit anderen Worten, es ist endlich, was dir an Zeit bleibt. Macht dir das Angst oder macht dich das gelassen?
Nein, überhaupt nicht, weil ich ja durch meinen Glauben oder wie auch immer an diesen Meister über diese Dinge ein bisschen mehr erfahren habe. Und für mich ist deswegen das Sterben nur das eigentlich undramatische Überwechseln in eine andere Welt, in eine hoffentlich sehr viel bessere Welt, als diese Welt es ja nun wirklich vermocht hat, uns allen zu zeigen, nicht?
Kommst du noch mal auf diese Welt?
Ich hoffe nicht, aber das ist nicht meine Sache. Ich bemühe mich jetzt so wenig wie möglich, Anlässe dafür zu liefern, dass ich noch mal muss.
Aber wenn du nicht mehr kommst, bleibt ja nur das Nichts.
Wenn ich hier nicht mehr her muss, dann werde ich hoffentlich dort bleiben können, wo ich herkomme und wo ich immer wieder hin wollte und will, nämlich in der großen Liebe, in dem großen Geist, in dem ungeschöpflichen wahren Sein.
Ich wünsche dir, dass es genauso kommt für dich. Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Eins gehört.